Herzlich willkommen zu Landleuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet. Wir, Sibylle Grunze und Kerstin Hoppenhaus, sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz.
Viele Landaktivistinnen und Aktivisten wollen in ihrer Region etwas verändern und suchen dazu den Austausch mit der Öffentlichkeit. Eine wichtige Rolle spielen dabei die lokalen Medien. Doch viele der Projekte kommen darin kaum vor. Und wenn doch, dann oft nur nachrichtlich und ohne Blick auf die größeren ländlichen Zusammenhänge. Das ist unbefriedigend und eine vertane Chance, den Wandel in der Gesellschaft zu diskutieren. Deswegen war der Lokaljournalismus ein Themenschwerpunkt beim letzten Überlandfestival in Görlitz.
Mit dabei war Patrick Hinz, der Chefredakteur von Katapult MV. Mit ihm haben wir diskutiert, warum das mit dem Lokaljournalismus so schwierig ist und wie er trotzdem gelingen kann.
Liebes Publikum, seid ihr bereit? Sehr schön. Bist du bereit, Patrick?
Ich war noch nie bereiter in meinem Leben.
Herzlich willkommen alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Bei unserer Podcast-Aufnahme, unserer ersten öffentlichen Podcast-Aufnahme hier mit Publikum. Wir sind beim Überland-Festival im schönen Kühlhaus in Görlitz. Ich muss ganz kurz erklären, das Überland-Festival für die, die nicht hier sind, die das also nachher hören, das ist das, was wir nennen, das Festival der Akteure. Also von Leuten, die auf dem Land aktiv sind und Projekte machen. Das findet einmal im Jahr statt und es gibt immer verschiedene Themen, die wir behandeln. Und in diesem Jahr ist ein Track, den wir haben, der Lokaljournalismus, ein ganz wichtiger Akteur. Und einen Journalisten haben wir eben jetzt hier, einen Lokaljournalisten, Chefredakteur von Katapult MV, eine Lokalzeitung in Mecklenburg-Vorpommern. Und Lokalzeitungen sind ja eigentlich in der Krise, das hören wir immer wieder, ne? Die Lokaljournalisten haben es schwer. Und was ihr gemacht habt, ist, ihr habt eine neue Zeitung gegründet, auch noch eine Printzeitung. Seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt?
Ja, also ja, wir sind uns sicher. Wir haben das vor 2 Jahren ungefähr angestoßen. Vorher gab es nur 3 Tageszeitungen in MV. Und wie die berichtet haben, fanden wir manchmal total blöd. Aus einer politischen Perspektive, aus einer sozialen Perspektive, aus einer journalistischen Perspektive auch. Und wir haben überlegt, es wäre cool, da irgendwas entgegenzusetzen, beziehungsweise eine Alternative zu bieten für die Leute im Land. Und so hat sich Katapult MV gegründet. Und von Anfang an war auch die Idee, dass wir auf jeden Fall ein Printprodukt auch machen, weil wir möchten, dass unsere Inhalte, die wir produzieren, nicht nur online erscheinen, sondern für alle zugänglich sind, eben auch im Print. Genau. Das ist natürlich entgegengesetzt des Trends, den auch besonders der Lokaljournalismus erlebt, so, aber bisher funktioniert es ganz okay.
Was hat dich denn gestört an der Berichterstattung?
Zum einen ist es so ein bisschen die Art und Weise, wie Tageszeitungen heute gefüllt werden. Also ich muss ein bisschen ausholen, weil eigentlich habe ich total Respekt davor. Jetzt, nachdem ich selbst irgendwie 1,5 Jahre bei diesem Projekt bin, habe ich total Respekt davor, dass so Zeitungen wie der Nordkurier in Mecklenburg-Vorpommern oder Ostsee-Zeitung jeden Tag viele Seiten Zeitungen produzieren können. Ist eigentlich was Krasses. Allerdings muss man dazu auch sagen, besteht die Hälfte aus so DPA-Mitteilungen, also Deutsche Presseagentur-Mitteilungen. Was jetzt nicht unbedingt auch immer das Umfangreichste oder das Differenzierteste. Das ist so ein eines Ding, was uns ein bisschen gestört hat. Das andere ist auch, wie so politische Strukturen und Systeme und Veranstaltungen im Land auch begleitet werden von den Zeitungen. Ein Beispiel ist eine Demonstration in Lubmin. Da ging es ein bisschen um Energiepolitik, aber auch irgendwie um Corona und irgendwie auch um Geflüchtete und also um alle Probleme, die so die, ich sag mal, QuerdenkerInnen alle so haben gerade. Die Ostsee-Zeitung zum Beispiel hat das nicht irgendwie kritisch hinterfragt, sondern Parkhinweise gegeben im Vorfeld. In der gedruckten Ausgabe und hat gesagt, hey Leute, ihr könnt dort und dort parken, dann und dann geht's los. Das und das ist zu erwarten, diese Gäste. Und es gibt auch Musik. Wir waren dann auch vor Ort, haben irgendwie wirklich viele Nazi-Symbole gesehen, wirklich viele problematische Leute. Da wurde das rechtsextreme Magazin Kompakt verteilt. Die Ostsee-Zeitung sagt, das war ein Familienfest aus der Mitte der Gesellschaft. Wir sagen natürlich, das ist irgendwie eine extrem rechte und gefährliche Veranstaltung gewesen. Ja, und so gehen die Meinungen auseinander und die Sichtweisen und die Perspektiven und die Haltungen. Und wir hoffen mit unserer Haltung auch, wie gesagt, eine Alternative zu bieten für die Leute, die nicht unbedingt damit einverstanden sind, was OZ, SVZ, NNN und so machen.
Also die etablierten Lokalzeitungen bei euch in der
genau,
Region, ne?
Genau, ja, die ja auch teilweise so 30 Jahre oder noch länger existieren.
Und ja. Ja, dazu möchte ich gleich nochmal kommen, aber nicht alle werden ja Katapult MV kennen, deswegen erzähl uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr darüber, wie seid ihr aufgestellt, wie arbeitet ihr?
Es gibt das Katapult-Magazin, das kennen ja vielleicht einige von euch, das gibt es seit 2016, ist auch ein Printmagazin, was viermal im Jahr erscheint. Der Sitz ist in Greifswald, also weit weg von diesen Medienstädten und so, und das ist in den letzten Jahren ziemlich gewachsen. Und dann gab es immer mal Ideen für neue Projekte und eines dieser neuen Projekte ist unter anderem Katapult MV. Das Katapult Magazin hat dann quasi so eine Art Crowdfunding gemacht und innerhalb von 3-4 Tagen war genug Kohle zusammen, um tatsächlich eine Redaktion zu eröffnen, was total schön war. Ja, und so ist das Projekt dann irgendwie erstmal initiiert worden und angestoßen worden im Mai 2021.
Und wie finanziert ihr euch?
Wir finanzieren uns ausschließlich über ein Abosystem, was beinhaltet die Printausgabe einmal im Monat und halt so das tagesaktuelle Geschehen, was wir fast jeden Tag online auf der Website über die sozialen Kanäle und so machen. Also ja, so ein bisschen Hybrid, Print, tiefere Recherchen, umfangreiche Texte, Reportagen und Tagesberichterstattung, was halt so gerade im Land passiert. Meistens ein bisschen kürzer und knapper für die Leute, die auch eher im Internet unterwegs sind und mobil und ja. Alle Inhalte, und das sind mittlerweile so 1500 Artikel, sind komplett ohne Paywall für alle Leute über die Internetseite zu sehen, zu finden, zu lesen, zu teilen. Ja. Und das ist uns auch total wichtig, dass unsere Inhalte nicht irgendwie exklusiv werden oder irgendwie von Geld abhängen, weil die Informationen, die wir auch teilweise zusammentragen, sollte nicht nur einen bestimmten Personenkreis ansprechen, sondern eigentlich wirklich für alle da sein.
Was sind so eure Inhalte? Was deckt ihr so ab thematisch?
Natürlich versuchen wir eine Bandbreite zu machen, aber ich glaube, so der Schwerpunkt liegt so auf so politischen und sozialen Problemen, soziale Ungerechtigkeit. Ich glaube, wir werden auch so ein bisschen so wahrgenommen im Land als so Sprachrohr für so soziale und politische Organisationen. Ich glaube, wir werden auch mal so ein bisschen als links wahrgenommen. Zumindest sagen das die, die eher rechts wahrgenommen werden. Und ansonsten Umwelt, Klima ist auch immer ein Thema für uns. Aber auch sowas wie öffentlicher Nahverkehr. Da sind wir irgendwie total offen und breit. Was momentan noch ein bisschen zu kurz kommt, ist eigentlich immer so Kunst und Kultur. Weil das immer ein bisschen schwierig ist, mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, zusammenzukriegen. Weil wir machen eigentlich zu jedem Text auch immer eine Karte, eine Grafik. Also wir versuchen so wissenschaftliche Inhalte, Statistiken und so runterzubrechen, zu visualisieren. Und das geht so mit Kunst und Kultur meistens nicht so gut. Also gibt es halt meistens nicht so viele Zahlen, die man visualisieren kann. So.
Ja, genau. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, die Haltung und dass man euch als links wahrnimmt. Seid ihr denn links?
Ich würde sagen, wir sind gar nichts. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir links sind, nur weil wir gegen Rassismus sind. Also ist natürlich auch eine Frage, die sich jeder stellen kann. Ist man letztlich links, wenn man irgendwie gegen Rassismus ist und gegen Fremdenfeindlichkeit und weiß ich nicht. Also ich glaube, das gehört einfach zu unseren ganz normalen Werten, sowas irgendwie schlecht zu finden und Aggressivität und Gewalt irgendwie nicht zu tolerieren. Deswegen würde ich sagen, sind wir erstmal nix.
Ja, man muss sich ja auch nicht mehr vormachen, dass es eine Objektivität gibt. Also niemand ist ja objektiv, ne? Im Journalismus auch nicht. Genau. Das ist auch ein Ziel, das man gar nicht erreichen kann und eigentlich auch nicht will. Also es ist völlig in Ordnung, denke ich, eine Haltung zu haben als Journalist, aber es muss ja nicht so heißen, dass die Berichterstattung tendenziös ist.
Genau. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen so ein Problem, also was heißt Problem, aber ich glaube, da wird Objektivität und Neutralität auch oft verwechselt. Weil klar, Objektivität, wie du sagst, das existiert nicht. Also wenn ich ein Foto mache als Beispiel und ich halte ein bisschen weiter nach links, habe ich auch die Situation abgebildet. Und hätte ich vielleicht die Kamera ein Stück weiter nach rechts gehalten, hätte ich was anderes abgebildet und das hätte vielleicht das Bild verändert. Die Realität dahinter ist ja trotzdem die gleiche gewesen vor Ort. Ne? Und genauso verändern sich auch Texte, wenn wir jetzt irgendwie einen Fokus auf ein bestimmtes Thema lenken. Oder jetzt im Gespräch, also bestimmte Aspekte, die wir jetzt besprechen, ist ja auch nicht objektiv und ist ja auch immer nur ein Auszug aus dem so. Ja. Was war deine Frage?
Ich habe gar nichts gefragt, aber, man hat ja diese, wenn man journalistisch unterwegs ist, hat man ja oft, dass einem vorgeworfen wird, du schreibst nur deine Meinung und so, warum soll ich dir glauben und warum nicht jemand anders und so. Und es wird oft nicht verstanden, dass beim Journalismus ja ein Prozess dahinter steht, ein redaktioneller Prozess, dass man Daten prüft, dass man abwägt, dass man sich verschiedene Positionen anguckt und dann aufgrund dieser Informationen möglicherweise zu einer Bewertung kommt. Das ist ja was anderes, als man schreibt da einfach nur seine Meinung irgendwo hin und behauptet, das sei die Wahrheit oder sowas. Wie ist das bei euch? Also ihr habt, das hast du vorhin schon gesagt, ihr habt, macht viel mit Karten, viel mit Grafiken. Die sind manchmal auch schön frech und ein bisschen lustig und ein bisschen flapsig. Und dann denke ich, naja, mit den Zahlen und so. Warum weiß ich oder warum sollte ich wissen, dass ich euch trotzdem trauen kann?
Wie ich schon erwähnt habe, arbeiten wir mit Quellen. Also jeder Text, den wir irgendwie veröffentlichen, ist eigentlich mit Quellen belegt. Jede Zahl, jede Aussage, jedes Zitat oder so lässt sich immer nachvollziehen. Also wenn man auf unsere Website geht oder auch unsere Zeitung anschaut, gibt es im Text, wie in so einer wissenschaftlichen Arbeit, Fußnoten, auch mit Links. Und die sind auch penibel lektoriert und korrigiert, damit alles immer in derselben Systematik erscheint und so. Und da kann man ganz transparent nachvollziehen, auch wo diese Informationen herkommen. Das heißt, wir denken uns nicht einfach irgendeine Zahl aus, sondern es sind wirklich Daten, die von Ministerien erhoben wurden, aus der Wissenschaft stammen und die wir dann transportieren.
Und schätzen eure Leserinnen und Leser das oder sagen die, oh Gott, jetzt kommen die auch noch mit Fußnoten, was soll ich denn noch alles lesen?
Die meisten schätzen das total, das Transparente, und das fehlt, also das Feedback, was wir bekommen, ist, dass es auch häufig fehlt, besonders im Lokaljournalismus, dass dort Sachen reingeschrieben werden, die werden behauptet, wir haben vorhin schon gehört, manchmal wird man falsch zitiert, und das versuchen wir halt zu vermeiden. Und wenn uns mal ein Fehler passiert und wir zum Beispiel irgendwas falsch zitieren oder eine Quelle falsch nennen, dann korrigieren wir das auch. Und machen das auch transparent. Also wir posten dann auch Transparenzhinweise, so wie der Pressekodex sich das eigentlich auch wünscht, dass man das macht. Das ist uns irgendwie total wichtig. Ja.
Und das macht ihr jetzt schon eine ganze Weile, also noch nicht ewig, noch keine 30 Jahre, aber schon irgendwie jetzt zwei Jahre, ne, ungefähr. Ja. Macht das Spaß?
Ja, also ich finde es ist ein extrem geiler Job, finde ich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie angestellt bin und weil ich irgendwie mein Geld damit verdiene. Das hat für mich total viele Gründe. Zum einen, weil ich in MV geboren wurde und da aufgewachsen bin. Meine Familie lebt da. Ich habe da mein ganzes Netzwerk und meine ganzen Freunde. Und ich finde das aus einer persönlichen Perspektive heraus extrem geil, das zu machen, weil ich was für das Land tun kann. Ich kann was beitragen dafür, dass ich vielleicht manche Kommunikation oder manche Probleme oder manche Sichtweise im Land auch verändern. Das finde ich total cool und das hat was total Identitätsstiftendes. Andererseits, aus einer beruflichen Perspektive ist Katapult cool für mich, weil es so bunt ist. Man kann ständig in irgendwelche Projekte gehen, man kann ständig irgendwelche neuen Formate ausprobieren. So. Da sind einem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Als ich angefangen habe, habe ich irgendwie sofort auch irgendwie so Filmkram gemacht, was vorher keiner gemacht hat. Das finde ich geil. Und es macht auch total Spaß, wie du schon gesagt hast, so freche Sachen sich zu überlegen. Spiele oder Witze, das ist zwischendurch auch mal total erleichternd, weil man sich auch nicht jeden Tag nur mit Nazis beschäftigen kann oder so. Könnten wir, weil es gibt genug Bedarf und Material. Aber es ist auch mal geil, zwischendurch einfach zu schauen, ob eine AIDA in ein Ostseestadion passt oder sowas. Oder mal zu gucken, irgendwie, welche Orte gleich klingen und aber unterschiedliche Probleme haben. Also keine Ahnung, wir haben da verschiedene Witzformate.
Erklär mal eben den AIDA-Witz, weil wir haben ja kein Bild hier.
Ja, also AIDA, diese riesigen Kreuzfahrtschiffe, die meistens über die 200 Meter lang sind. Wir haben neulich mal einfach aus Gag geguckt. Das Format heißt, niemand hat gefragt, ob eins von diesen AIDA-Schiffen in das Ostseestadion, also in das Heimatstadion vom FC Hansa Rostock, dem Traditionsverein aus MV, passt. Und dann haben wir festgestellt, nee, dieser Pott ist einfach irgendwie 50 Meter zu lang und passt nicht mal in so ein riesiges Fußballstadion. Das haben wir dann visualisiert. Das Geile war, dass der FC Hansa sogar kommentiert hat, jo, wir haben nachgemessen, passt nicht. Obwohl die uns eigentlich immer so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, weil wir halt den FC Hansa auch manchmal ein bisschen kritisch beäugen. Ja.
Und habt ihr auch das, was ja alle, Weil ihr eben mit Haltung berichtet und auch manchmal ein bisschen frech, seid ihr vielleicht sogar mehr als andere Lokaljournalisten exponiert, oder? Weil also bei den großen Zeitungen ist ja immer einfach, man ist ja weit weg von denen, die man da kritisiert und so weiter. Das ist bei euch nicht. Wenn ihr kritisch über jemanden schreibt, dann ist das im Nachbardorf, dann sind das möglicherweise Leute, die ihr kennt oder die euch kennen. Wie geht ihr damit um? Merkt ihr das überhaupt? Oder sind die alle nett und sagen, hey, super Sache, das ist...
Schön wär's. Es gibt solche und solche natürlich. Wenn wir auf Demos unterwegs sind, auf denen, ich sag mal, beide Seiten sind links und rechts, dann gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, cool, dass ihr da seid, cool, dass ihr das macht, oder zum Glück seid ihr da. Gibt aber auch die anderen, die sagen, ey, Katapult, MV, ich habe gelesen, was ihr da geschrieben habt, voll scheiße finden wir das alle. Sagen wir, ja, okay, alles klar, danke. Wird hoffentlich nichts daran verändern, dass wir trotzdem kritisch bleiben und so. Bis jetzt ist uns auch noch nichts passiert, aber sowas gibt es natürlich auch. Und dann gibt es auch so Situationen, dass Leute einfach folgen auf Demos und filmen und heimlich fotografieren. Und dass wir in irgendwelchen Telegram-Gruppen auftauchen mit Namen und Foto oder in irgendwelchen verschwörerischen YouTube-Videos und sowas. Das kommt auch alles vor. Es kommt auch vor, dass wir Nachbarn treffen auf solchen Veranstaltungen, wo man auch nicht so richtig weiß, wie geht man denn damit um, wenn man sich irgendwie sonst irgendwie im Dorf begegnet oder in der Stadt. Und auf einmal ist man in so einem Rahmen und gefühlt wird man als Feind oder als Gegner wahrgenommen. Das ist schon irgendwie schwierig. Und deswegen ist dieser Lokaljournalismus auch so unmittelbar, weil wir halt auch rausgehen und gucken, wie sieht es um uns herum aus. Aber andererseits, glaube ich, geht es auch gar nicht. Also ich kann jetzt nicht in Berlin sitzen und einen Text über Grevesmühlen machen, wenn ich gar nicht vor Ort bin oder so. Wenn ich gar nicht die Leute kenne oder die stadtpolitischen Strukturen. Was so teilweise in Bürgerschaften und so abgeht, das ist alles irgendwie hammerwichtig. Und das muss man irgendwie kennenlernen und sich daran tasten. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man irgendwie vor Ort ist und die Lebenswirklichkeit kennt und teilt.
Vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Also hier von den Akteuren auch auf dem Festival sind also viele, die Projekte machen, auch innovative Projekte, auch ungewöhnliche Projekte und trotzdem damit in der Region, also oft kriegen die überregionale Aufmerksamkeit und Berichterstattung und so und in der Region oder vor Ort, wo die sind, weiß niemand, was da eigentlich passiert oder man weiß den Zusammenhang nicht und es liegt auch daran, dass in den lokalen Medien ziemlich wenig darüber berichtet wird. Und wir fragen uns natürlich, warum ist das so? Hast du also erstmal berichtet ihr über solche Projekte eigentlich?
Ja, das kommt immer darauf an, ob wir auch daraus zum Beispiel eine landesweite Drehe irgendwie machen können. Also können wir das erweitern und nicht nur einen Einzelfall vorstellen oder ein eigenes einzelnes Projekt, sondern auch mal irgendwie mit dem Rest des Landes vergleichen oder einen Bundesvergleich irgendwie anstellen oder so. Kriegen wir das irgendwie gelöst, dann machen wir sowas auch gerne, hauptsächlich dann eher im Print, weil wir da mehr Raum einfach dafür haben. Wir können dann auch mal mit Bildern auch viel mehr arbeiten. Und genau, deine Frage war aber, ob wir auch solche Projekte abbilden und das versuchen wir auch. Und ich glaube, warum das sonst auch untergeht, ist, auch kann ich auch aus unserer eigenen Perspektive sagen, das hat auch ein bisschen was mit Wirtschaftlichkeit leider zu tun. Ich glaube, die etablierten Medien, die auch aus diesem Printgeschäft noch kommen, also von großen, starken Auflagen und einer großen Leserschaft und so, die stehen genauso wie wir ja auch vor einer Herausforderung, sich weiterhin zu finanzieren. Gleichzeitig nehmen die Abos ab und sie müssen Inhalte generieren, die online für Klicks sorgen und online dafür sorgen, dass ihre Paywall gefüttert wird zum Beispiel oder Online-Abos abgeschlossen werden. Und ich glaube, deswegen ist die Berichterstattung auch teilweise so ein bisschen sensationsmäßig abgedriftet oder so schlagzeilenmäßig oder wie man es so aus sozialen Medien kennt, so clickbaitig, also dass es irgendwie verpackt wird, besonders aufgeladen, ja, dass die Leute einfach motiviert werden, irgendwie irgendein Plus-Abo, ein E-Abo abzuschließen. Und da kommen so Kulturprojekte, glaube ich, oft zu kurz, weil die einfach, glaube ich, nicht diese Klicks generieren, weil es eben nicht Energiethemen sind oder Asylthemen oder so. Das ist das, was die Leute ja natürlich im ländlichen Raum auch beschäftigt.
Kann man von Projektseite etwas tun, um möglicherweise es entweder zu erleichtern oder überhaupt oder dann doch für etwas mehr Berichterstattung zu sorgen?
Ich glaube ja. Ich glaube, es hilft erstmal immer vorausschauend zu informieren. Also wenn es ein Projekt gibt oder eine Aktion, eine Veranstaltung, eine Demonstration oder so, dann ist das für die Redaktion ganz oft total schwierig, sich darauf einzustellen oder das einzuplanen, wenn man am Tag der Veranstaltung oder vielleicht nur ein oder zwei Tage vorher informiert wird. Es ist viel einfacher, wenn man eine Woche vorher weiß, dann findet das statt, dann soll eine Aktion sein, dann gibt es irgendwie ein Event oder eine Veranstaltung oder was weiß ich was. Also der zeitliche Faktor ist entscheidend und da hilft es, glaube ich, auch einmal mal das Gespräch zu suchen und in der Redaktion anzurufen und zu sagen, Leute, wie ist eigentlich euer Turnus? Und dann hilft es, glaube ich, auch, sich immer kurz zu fassen und nicht die komplette PM zum Beispiel in eine Mail zu hauen.
PM-Pressemitteilung.
Genau. Sondern vielleicht einfach nur einen Auszug oder den Kern der PM, der Pressemitteilung, in die Mail zu tun. Und vielleicht auch nicht 5 Fotos dran zu hängen, die irgendwie 20 MB fressen, sondern vielleicht einen Link mitzuschicken, wo man sich Fotos runterladen kann.
Ja. Kann man es nicht einfach auch alles online machen? Warum macht ihr denn diesen ganzen Aufstand mit der Print-Geschichte noch?
Zum einen, weil es Spaß macht. Also es macht einfach, also es ist einfach geil, so wie letzte Woche. Also ich komme tatsächlich gestern, haben wir die 23. Ausgabe in Druck gegeben und ich habe eine Woche gelayoutet und mit den verschiedenen Redakteuren sitze ich dann immer zusammen und wir gucken uns die Seite an und überlegen uns nochmal, wie können wir die Grafik umbauen, wie können wir noch einen Witz reinmachen, wie wird's cool, kriegen wir noch ein Bild rein, was fehlt noch? Und das ist wirklich, macht einfach total Spaß, das zusammenzubauen, das zusammenzupuzzeln und dann am Ende der Woche eine fertige Zeitung zu haben. Das ist natürlich für uns erstmal geil. Und ich glaube auch, dass Printmedium auch immer noch ganz anders konsumiert wird. Also da haben wir heute Morgen auch in dem Workshop drüber noch gesprochen und diskutiert, dass es eine andere und eine bewusstere und vielleicht auch eine entschleunigende Entscheidung ist, zu sagen, ich setze mich jetzt hin und lese eine Zeitung oder ein Magazin. Das ist natürlich was anderes als am Handy zu scrollen. Und natürlich auch, weil nicht alle auch irgendwie Lust haben auf soziale Netzwerke und auf Websites und vielleicht auch meine Oma das lesen möchte, aber die weiß gar nicht, wie sie ins Internet kommt, weil sie es schon wieder gelöscht hat oder so. Also ja, da gucken wir einfach, dass wir es einfach für alle zugänglich machen und breit streuen. Also auch mal, nicht nur Print, sondern auch mal vielleicht ein Filmformat machen und die Online-Inhalte und vielleicht auch mal ein Audioformat und vielleicht auch mal eine Diskussionsrunde irgendwo oder so ein Podcast-Format wie jetzt.
Also ich sehe schon, ihr habt viele Ideen. Ich, so zum Schluss muss man ja mal fragen, so was wünschst du dir denn?
Also ich wünsche mir, dass wir das Projekt auch in einem oder in 5 oder in 10 Jahren immer noch fortführen können. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen wachsen, dass wir ein paar mehr Abonnierende haben, weil mehr Abonnierende bedeutet für uns auch, wir können mehr Leute einstellen. Wenn wir mehr Leute einstellen können, können wir zu mehr Themen aus dem Land berichten. Wir können vielfältiger sein und flexibler sein. Ihr habt ja auch mitbekommen, wir sind breit aufgestellt und wir versuchen irgendwie einen hohen Qualitätsanspruch zu haben. Und das ist manchmal ganz schön schwer, das alles in die Regelarbeitszeit tatsächlich reinzukriegen. So. Ja, und je mehr Abos wir bekommen, desto mehr Leute einfach und desto mehr können wir einfach fürs Land auch tun. Und das wünsche ich mir, dass das irgendwie ein bisschen wächst und stabil bleibt.
Wo kann man abonnieren?
Im Internet, katapult-mv.de. Und ansonsten findet man uns auf Instagram, Facebook, Twitter, X, das heißt jetzt X. Nächste Woche startet ein Telegram-Kanal.
Okay, also ihr seid da, wo die Leser sind, Leser und Leserinnen.
Ja, und in MV, genau.
Stimmt, und in MV. Sehr schön. Vielen Dank. So, jetzt werden wir aber mal gucken. Seid ihr Leserinnen und Leser? Also hier wird Nick genickt, reihum vom Magazin, ja. Genau. Und Katapult MV, da wird auch ein bisschen genickt, nicht ganz so viel. Ja, genau. Habt ihr Fragen an den Patrick noch, nach dem, was er jetzt alles erzählt hat? Gäbe es ja noch...
Du hast schon beschrieben, dass lokale Stories auch über Projekte, die hier vielleicht vorgestellt oder thematisiert wurden, aufwendig sind, zu begleiten. Es bringt vielleicht nicht genauso viele Klicks wie die Ampel zu vergleichen zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Aber ist das nicht gerade der Vorteil von Lokaljournalismus, dass er eben mit lokalen Inhalten, die lokale Leute betreffen, sich auseinandersetzen kann und zwar nicht eine Identität bildet, aber die Identität adressiert von den Menschen, die da wohnen, im Gegensatz zu einer DPA-Meldung über einen Waldbrand auf Mallorca oder so?
Total.
Ist das ein Vorteil von
Total, also weil wir eigentlich das Glück haben, dass wir nicht alles am Computer oder am Telefon machen können. Ne? Wir können rausgehen und wir können die Leute besuchen und das ist auch toll, wenn wir das machen können und vor Ort irgendwelche Projekte vorstellen können. So, ne? Ja, trotzdem muss man immer gucken, wie soll ich sagen, gibt es irgendwie einen Konflikt? Also es ist zum Beispiel irgendwie aus einer journalistischen Perspektive finde ich, es ist interessant, darüber zu berichten, dass ein Projekt bedroht ist durch eine Finanzierung zum Beispiel, die weggebrochen ist oder gestrichen ist, weil wir können verschiedene Perspektiven einholen, wir können auch in Ministerien fragen, hey, warum ist das eigentlich so, warum werden diese Leute jetzt nicht mehr unterstützt, warum gibt es nicht genug Geld für diese Projekte oder für diesen Bereich, Bildung, was weiß ich, ne? Aber es ist immer so schwierig, also das klingt so blöd und das ist auch nicht unser Anspruch, jetzt immer nur auf Zahlen und so zu achten und zu gucken, was klickt sich gut oder was bringt jetzt eine hohe Reichweite. Aber aus einer wirtschaftlichen Perspektive müssen wir da leider auch drauf gucken und uns leider auch manchmal gegen irgendwie ein kleines Thema entscheiden, was irgendwie schade ist. Und ich hoffe, dass wir da einfach ein bisschen wirtschaftlich stabiler sind, damit wir uns sowas auch mehr trauen können. Also,
ich habe das bei öffentlich-rechtlichen beobachtet mit Funk. Das war sozusagen so ein Versuchsort, wo unterschiedliche Formate ausprobiert wurden oder auch werden noch, die dann teilweise dann doch wieder zurückgespielt werden. Nehmt ihr euch selber als so einen Versuchsraum auch wahr oder ist dann doch wieder der wirtschaftliche Zwang? Lässt gar nicht so viel Experiment zu und so viel Vielfalt, wie ich mir das vielleicht wünschen würde oder vorstellen.
Also jetzt bei MV, ich spreche jetzt erstmal für MV. Das ist ein Spielraum auf jeden Fall. Also wenn jemand eine coole Idee hat und sagt, ey, ich möchte jetzt eine Kolumne machen, wie ich mit dem Bus oder per Anhalter durch MV fahre, bitte, also unbedingt versuch, wenn du da jetzt ein Videoformat rausmachen möchtest, dann mach das. Wenn du ein Audioformat machen möchtest, mach das. Wenn du jetzt eine Diskussionsreihe starten möchtest in Dörfern mit weniger als 50 EinwohnerInnen, dann mach das. So, ne? Wir sind so drauf, wir probieren immer erstmal aus. Erstmal einmal reinspringen und gucken, was passiert. So. Aber merken wir, dass ein Thema nicht so gut funktioniert, müssen wir uns aus einer wirtschaftlichen Perspektive fragen, ob wir das Thema weiterhin behandeln können. Beispiel ist jetzt über den Sommer, seit dem Frühjahr, begleiten wir diese Diskussion um diese geplanten LNG-Terminals vor der Insel Rügen. Da geht es darum, dass wieder neue LNG-Terminals gebaut werden sollen und das ist aus einer touristischen Perspektive irgendwie erstmal schwierig. Rügen lebt von Tourismus und wenn dann da in Sichtweite des Strandes irgendwelche großen Tanker die ganze Zeit hin und her fahren und auch laut sind, Lärm machen, ist das für den Tourismus blöd. Andererseits fahren die da die ganze Zeit umher und werden noch Pipelines gelegt, ist das auch aus einer Umweltperspektive total schwierig, weil das auch durch Umweltschutzgebiete geht. Gleichzeitig ist es aber auch aus einer energiepolitischen Perspektive ja total relevant für uns. Brauchen wir das eigentlich? Brauchen wir das nicht? Ich glaube, aktuell sind die Gasspeicher zu über 90% gefüllt in Deutschland. Und es gibt so Erhebungen, die zum Beispiel sagen, Rügen ist eigentlich total blöd als Standort für so ein Terminal. Mukran besonders, weil der Hafen dort gar nicht die Struktur hat. Es gibt Erhebungen, die sagen, wir haben genug andere Terminals, wir brauchen das eigentlich gar nicht, weil wir sind abgesichert. Und das haben wir jetzt auch versucht, über Monate irgendwie darzustellen, mit total verschiedenen Formaten, mit einem Videoformat, mit einer geografischen Karte, die zeigt, durch dieses Umweltschutzgebiet würde jetzt zum Beispiel eine Pipeline laufen und so. Oder diese Organisationen und Gruppierungen oder Gemeinden haben eigentlich was gegen diese LNG-Terminals. Und wir stellen aber fest, das funktioniert irgendwie online nicht. Das ist irgendwie gerade kein Thema, was so in der Gesamtheit unserer LeserInnen irgendwie von Interesse ist. Mich überrascht das dann auch, weil ich denke, es ist doch hammer wichtig und das ist doch irgendwie auch ein MV-Thema, Ostsee und so, wir lieben ja alle Ostsee. Und ja, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann müssen wir uns jetzt die Frage stellen, schauen wir da jetzt weiter drauf und investieren wir? Das muss ich dann irgendwie in der Waage halten. Ja.
Das ist gerade ein spannendes Thema, weil ich frage mich gerade, kann man dann, wenn wir so intensiv dieses Thema bearbeiten mit den LNGs, wo es ja auch eine sehr heterogene Meinungsspektrum zu gibt, und auch, also kriegt ihr Applaus aus der falschen Ecke? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Also kann es sein, dass auf einmal jemand im AfD-Telegram-Chat eine Grafik von Katapult teilt, die und darauf hinweist, wie schlimm die Umweltverschmutzung durch die angehenden LNG-Terminals ist?
Ja, also gerade Sonntagabend passiert. Dort gab es in Grevesmühlen, das ist eine kleine Stadt im Nordwesten von MV, gab es einen Bürgerentscheid, ob Grevesmühlen städtische Flächen verpachten darf, um Geflüchtete unterzubringen, beziehungsweise um dort Container hinzustellen. Das war geplant für 70 Personen vorübergehend. Grevesmühlen sind 10.000 Leute ungefähr. Der Bürgerentscheid hat das Ergebnis, dass 91% dagegen waren. Finde ich utopisch. 91%. Ich weiß nicht, wann sich die Gesellschaft das letzte Mal so einig war. 91%. Ich glaube es nicht nur, ich habe es nämlich ins neue Editorial geschrieben. Zur WM 2006, Deutschland gegen Italien, Halbfinale, war die Einschaltquote 91%. Laut Tönnies, diesem Fleischhersteller, essen 91% der Deutschen Fleisch. Also ich fand das so utopisch, dass 91% dagegen waren. Das haben wir auf einer Karte visualisiert. Ich habe es einfach draufgeschrieben. 91% in Grevesmühlen gegen Geflüchtetenunterkünfte. Was ist passiert? Ein Landtagsmitglied von der AfD hat das geteilt, über Instagram. Und ich war erst so schockiert und dachte so, oh nein, jetzt ist genau das passiert, was wir immer vermeiden wollen. Wir wollen jetzt nicht von der falschen Seite gefeiert werden und so. Dann dachte ich aber, nee, vielleicht ist es eine Chance. Wenn Leute aus seiner Bubble diese Inhalte sehen, die sie sonst ja nicht erreichen, weil wir ja aus deren Perspektive die Linken sind, ist es vielleicht gut, wenn die auf unser Profil gehen, auf unsere Website gehen und auch sehen, wie wir dazu berichten, wie wir dazu schreiben und wie auch unsere Haltung ist oder wie die Zahlen und die Relationen eigentlich sind. Deswegen kann das auch eine Chance sein. Aber ja, es ist schwierig, das muss man immer so Einzelfall betrachten. Also im schlimmsten Fall machen wir eine Grafik, die von der anderen Seite gefeiert werden kann. Aber was auch manchmal passiert, weil man auch blind ist. Ja. Aber man muss auch aus diesen Fehlern dann einfach lernen.
Ja, wir stellen fest, ihr geht da mit sehr viel Freude, mit sehr viel Spielfreude auch ran, auch mit viel Idealismus, aber nicht naiv, würde ich mal sagen.
Nee, glaube ich nicht. Also ein bisschen Größenwahn gehört da vielleicht auch dazu, sich erstmal viel vorzunehmen und anzupacken, so, aber ja gut, wenn es nicht klappt, können wir im Nachhinein immer noch sagen, wir haben es versucht.
Ja, und gleichzeitig müsst ihr es ist eben kein Hobby, ne? Es ist schon ein Unternehmen, was sich tragen muss. Also ihr müsst euer Geld verdienen, ihr seid abhängig von den Abos und müsst eben dann auch manchmal vielleicht auch schwierige Entscheidungen fällen, welchen Weg, welche Geschichten verfolgt ihr weiter und so weiter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ne?
Genau, ja. Absolut. Ja. Also auch wenn Katapult auch mal viel so nach Spaß aussieht und nach total Leichtigkeit und alles ist irgendwie cool so, müssen wir wie alle anderen auch auf Wirtschaftlichkeit gucken, klar. Weil wir sind jetzt nicht mehr nur 10 Leute, wir sind irgendwie 40 Leute und wir haben ein Gebäude irgendwie und wir haben Fixkosten und Druckkosten und jeder braucht ein Gehalt und es ist auch wichtig, dass alle ein faires Gehalt bekommen und so. Und deswegen haben wir auch genau wie alle anderen die Herausforderung. Wir versuchen nur wahrscheinlich irgendwie anders damit umzugehen.
Viel Glück dabei, weiterhin. Danke. Gutes Gelingen. Vielen Dank, dass du da warst, dass du länger geblieben bist für uns. Das ist total nett. Danke dir.
Danke.
Ja.
Katapult MV gibt es als Printzeitung einmal im Monat und online immer unter katapult-mv.de. Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Musik und Tonbearbeitung macht Andreas Fuchs. Und das Ganze passiert im Auftrag des Vereins Neulandgewinn.
Mehr Artikel, Inspiration und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas bewegen wollen, gibt es auch auf landlebdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.